zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Es ist Sonntag, der dritte Advent. Es ist Distanz und Gloria Nummer 184, sofern ich mich nicht verzählt habe. Und hier sind wieder der Herr Polos und Wuschelrad von Schnuffelhausen. Herr Stett, der dort sitzt, wo er sitzt, und er sagt uns, wo er sitzt und dass es ihm hoffentlich gut geht. Schön, dass ihr dabei seid. Ich befinde mich gerade am Busen der Natur in Leopoldshausen-Eckenstein, weil wir in Linkenheim, was unweit von hier ist, ein Konzert singen heute. Ihr seht also, es ist alles wie immer. Der eine ist auf Distanz und der andere singt Gloria oder so. Herr Stett, wie geht's dir? Wo bist du? Und überhaupt, was macht das Leben? Du siehst aus, als hättest du gerne noch eine Stunde weiter geschlafen.
Guten Morgen. Also es ist tatsächlich so, dass es ich nur so aussehe. Ja. Ich hätte nicht gerne noch eine Stunde weiter geschlafen, weil es ist ja wirklich schon, wie Herr Polos sagte, um 11. Ich meine, ich war gestern bis kurz nach 11:30 im Trainingszentrum. Deshalb bin ich auch jetzt erst so wirklich aufgestanden. Aber noch länger wäre dann auch nicht dran gewesen. Das wäre ein bisschen zu viel. Aber mir geht's hervorragend. Also es ist wirklich, wollen wir wirklich sagen, mir geht's wirklich gut. Und es ist auch so, es hatte mir eine Hörerin das neulich gesagt, dass das schön ist, dass man auch unsere persönliche Entwicklung des Lebens in unserem Podcast verfolgen kann. Dass man auch weiß, pass auf, wenn es uns nicht gut geht, sagen wir es. Und wenn es gut geht, und das unterscheidet uns von manchen, sagen wir es auch. Und daran möchte ich gerne festhalten und diese Handlungsempfehlung weitergeben. Weil das ist schön.
Ja.
Dass man quasi, wenn es schön ist, das auch sagt. Und ich selber empfinde das auch als schön, wenn jemand das macht. Ja, warum geht es mir gut? Weil ich am Ende des Jahres bald meine Umschulung abgeschlossen habe und im Januar wieder fliegen kann. Die ersten Flüge stehen schon drin im Plan, also in der Vorab-Einsicht. Und Herr Polos macht eine hässliche Fratze, deshalb
komme ich immer so aus. Frechheit.
Und dann, warum noch? Es ist so, dass gestern die ersten zwei Lämmchen geboren sind bei uns auf dem Hof. Hast du schon gesehen?
Das habe ich habe gesehen.
Das kann man nicht übersehen.
Das war noch so richtig rausrutschfeucht.
Ja, genau. Das ist unser Folgentitel.
Das klingt ganz furchtbar, aber ich in dem Moment, wo ich es aussprach, wusste ich, dass du das sagen würdest. Es ist richtig adventlich, rausrutschfeucht.
Ja, genau. Richtig. Ja. Das kann man nur missverstehen, das gefällt mir.
Ja, ich habe das gesehen, voller Interesse. Ich wusste gar nicht, dass ihr schwanger seid. Und ich hatte vor allem mit einem Kind, also mit einem menschlichen Kind gerechnet.
Ja, das ist bei diesen Tieren immer so, das weiß man nicht hundertprozentig, wenn man die nicht schallt, also Ultraschallt. Meine liebe Frau hat es natürlich geahnt, dass es passiert, weil man es doch an manchen Indikatoren sehen kann, nämlich wenn der Bauch nicht auf beiden Seiten gleich dick wird von diesen Tieren, sondern links ein bisschen mehr als rechts. Ja. Und wenn das Euter sich entwickelt, das ist in den letzten 1 bis 2 Wochen vorher, wird das dann größer. Und das kann man natürlich schon sehen. Aber so an sich, wenn man nicht genau hinguckt, dann nicht. Und es ist, weil die einfach so viel Wolle haben, dass man das nicht unbedingt sieht. Also ich habe es nicht erkannt. Ich bin aber auch ein Laie. Und man weiß natürlich, wann man den Bock in die Herde gelassen hat, und dann kann man nachrechnen. Das geht natürlich auch. Aber ob der gedeckt hat, weiß man halt nicht, wenn man nicht daneben steht und zuguckt.
Ja, das heißt, ihr habt eine kleine Weihnachtsüberraschung erlebt jetzt, sozusagen.
Ja, überraschend war es nicht wirklich. Es war eine Erhoffung.
Ach so, eine Erhoffung. Ist auch schön.
Ja.
Warte, ich glaube, ich muss mir das rausrutschfeucht mal irgendwo hinschreiben, sonst vergesse ich das wieder. Sonst muss ich wieder die ganze Folge durchhören, nur um auf den Folgentitel zu kommen.
Ich hätte den Vorschlag, schreib es dir doch als Tattoo auf deine linke Arschbacke.
Das machen wir nicht. Nee? Jetzt kriegen die Leute das Bild nicht mehr aus dem Kopf, Herr Stett. Du musst aufpassen, was du zum Adventssonntag den Leuten für Bilder in der Omme dängelst. Das geht so nicht.
Es ist doch schön, wenn jemand an dem Tag nach dem ersten Advent morgens gleich was zu lachen hat.
Es ist ja der dritte. Das Gesicht verzieht. Es ist ja der dritte und nicht der erste.
Ach ja, korrekt. Ist ja egal, nach dem dritten Advent. Ja. Oder das Gesicht verzieht, das wäre auch eine Variante. Irgendwie ist das eine schöne Vorstellung.
Auch wieder richtig. Was hast du dann in deiner Tasse? Wodka oder Kaffee?
Kaffee.
Sehr gut. Ist erlaubt. Ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen? Also wir hatten natürlich so ein paar Konzerte zwischendurch, unter anderem in Dresden ein sehr schönes. Jetzt sind wir, wie schon angekündigt, gerade auf dem Sprung. Heute Nachmittag singen wir in Linkenheim und dann geht's wieder nach Hause. Das ist tatsächlich eine gute Ecke weg. Also wir sind gestern gut 5 Stunden hier angereist. Und dann geht's heute, also nach dem Konzert, dann wieder zurück, was aber glücklicherweise schon früh ist. Das heißt, man kommt nicht um 3 an, sondern vielleicht um 1, wenn man Glück hat, oder um 12. Und ansonsten habe ich einige Zuschriften gekriegt zu einem bestimmten Thema, was ich dann gerne noch ansprechen wollen würde. Ich erinnere mich aber, dass du letzte Woche eigentlich noch was erzählen wolltest, was wir in diese Woche mitgenommen haben.
Das habe ich vergessen. Also ich kann mich nicht erinnern.
Wie komfortabel.
Ja, vielleicht fällt es mir noch ein.
Dann lass uns doch einfach ganz unkompliziert erstmal mit den 3 Dingen total entspannt zum Adventssonntag einsteigen. Herr Stett, deine 3 Lieblings-Weihnachtsspeisen.
Ja, das ist eigentlich schlimm, aber ich antworte immer ehrlich. Ich esse wirklich sehr gerne Gans mit Klößen und Rotkraut.
Ja.
Ja, das ist wirklich, ja, ich weiß, das ist schlimm. Ich gebe es zu.
Naja, es ist also jetzt wenig überraschend, sagen wir mal so. Hätte mich jetzt mehr überrascht, wenn du gesagt hättest, sämiges vom Weiderind mit Uff.
Genau. Und dann kommt noch dazu, ich esse extrem gern Kartoffelsalat. Ja. Mhm. Und da muss nichts dazu. Und wenn was dazu kann, dann können die Würstchen gerne vegetarisch oder vegan sein. Anständig. Ich brauche die nicht.
Anständig.
Echt. Ich brauche sie nicht in Tod. Das muss nicht sein. Wenn es die aber so gibt, ist es auch in Ordnung. Da bin ich auch ehrlich. Und was noch? Ja.
Ja.
Ja, genau. Panna Cotta.
Panna Cotta.
Ja, das ist eigentlich immer gut.
Sahne gekocht. Ja. Panna Cotta.
Genau. Ja. Das ist eine Nachspeise.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Bei mir ist es so, ich komme so ein bisschen Weihnachten in so einen Interessenskonflikt, weil eigentlich ist unsere Familie Tradition, das kommt so von der väterlichen Seite, weil wir da auch eine gewisse Verbindung nach Schlesien haben, ist es Tradition, schlesische Weißwürste zu melieren und anzubraten und dann werden die quasi verputzt, entweder zu Kartoffelsalat oder zu süßem Senf oder sowas, also je nachdem, worauf man halt Bock hat, oder zu normalem Senf. Und das geht ja nun natürlich nicht mehr so richtig für mich, wo ich ja mich vegetarisch ernähre. Und jetzt muss ich quasi eine Alternative für Weihnachten finden. Weil letztes Jahr habe ich dafür eine Ausnahme gemacht, dieses Jahr werde ich das wahrscheinlich nicht tun.
Ja.
Und ja, weil ich einfach auch zu tief in dem Vegetarischen drin bin. Und ich will das jetzt nicht nur für Weihnachten, sozusagen, also es ist ein bisschen wie zu Weihnachten aus Tradition mit dem Rauchen nochmal kurz anzufangen. Weißt du?
Ist ein schöner Vergleich, ja.
Ich hätte so ein bisschen Sorge, dass ich dann auf dem Fleisch hängen bleibe.
Also ich denke, die Sorge kann ich dir nehmen, weil allein die Überlegung, dass du das dieses Jahr nicht machen möchtest. Ja. Du passt ja auch, bist ja wirklich sehr diszipliniert, was sowas betrifft.
In der Regel,
wenn du jetzt, genau, wenn du keinen Alkohol trinkst, trinkst du keinen Alkohol, brauchst es nicht. Aber wenn du wirklich Lust auf ein Glas Wein hast, dann kannst du es trinken und du machst es dann auch nicht wieder. Das ist bei dir so. Also die Sorge kann ich dir nehmen. Es ist natürlich nicht bei allen so. Und wenn du das nicht machst, ist es noch umso besser. Ja. Aber ich glaube, falls du dich doch dafür entscheidest, das zu tun, wirst du nicht rückfällig.
Ja, ich denke, ich kriege das schon hin im Zweifelsfall. Nichtsdestotrotz habe ich das irgendwie abschließend für mich noch nicht so richtig entschieden. Andererseits bekommt der Begriff Cold Turkey eine völlig neue Bedeutung. Also kalter Entzug auf Englisch ist es.
Cold, heißt das so?
Cold Turkey, ja.
Also das soll schon Truthahn heißen, ja?
Ich denke ja. Also es wird zumindest so geschrieben, soweit ich weiß.
Krass. Spannend.
Ist auch lustig, ne, dass man so ein Suchtverlangen mit so einem kalten Truthahn gleichsetzt. Das ist ja nun wirklich...
Ist halt ekelhaft, ja.
Aber egal. Vielleicht kann ich ja die Herleitung des Wortes recherchieren zum nächsten Mal. Gucken wir mal. Genau, also das ist eigentlich so eine Tradition bei uns, genauso wie Karpfen. Wobei ich ja sagen muss, dass ich vom Pesketarismus noch nicht ganz weg bin. Also Fisch esse ich ja nach wie vor noch. Einfach auch, weil es eine wichtige Omega-3-Quelle ist. Omega-6, glaube ich auch.
3 ist vor allem interessant, ja.
Und das will ich irgendwie, also da muss ich noch eine Alternative finden, die mich irgendwie auch versorgt. Da muss ich noch zu recherchieren. Ich bin jetzt erstmal beim Fleisch so, dass ich sage, das funktioniert so, wie es funktionieren soll bisher. Aber im Fisch noch nicht. Insofern könnte ich den Weihnachtskarpfen vielleicht sogar mitessen. Das dritte Jahr, na klar, gibt es auch manchmal Gans oder sowas bei uns. Also, oder gab es für mich dann früher. Es gibt aber, und das finde ich total interessant, stolper ich jetzt immer mehr drüber. Das ist ja so, dass der Algorithmus sich dann auch irgendwann anpasst. Stolper ich immer mehr über so vegane Braten und auch Gans-Alternativen, die eigentlich allesamt sehr geil klingen. Das heißt, die will ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Auch wenn Herr Stett so ein bisschen die Lefze rückt.
Nein, auf keinen Fall. Ich interessiere mich dafür auch, also für sowas. Also allein schon, weil ich würde mich dem nicht komplett hingeben wahrscheinlich. Aber das ist natürlich immer eine Bereicherung des Tisches, sowas. Und nichts ist schlimmer, als wenn jemand das für sich macht, weil alle anderen ganz essen wollen und es alle kosten wollen. Ist insgesamt nett,
ja.
Aber man hat dann zu wenig. Und deshalb interessiere ich mich für sowas schon sehr, das also komplett auch mal zu machen. Ja.
Ja.
Erstmal für sich alleine, wie man es selber findet. Und wenn man es sehr lecker findet, dann finde ich es cool, das auch für andere zu machen, es anzubieten. Komplett nur das.
Jetzt hast du ja gesagt, du hast jetzt die ersten Flüge schon drinstehen für Januar. Willst du uns sagen, wo es hingeht?
Ja, pass auf. Es ist so, dass ich das nur sehen kann, weil ich noch in Ausbildung bin dann. Also es ist ein Ausbildungsflüge. Die ersten 2 Tage sind Flüge, wo ich nur drin sitze, nur zuguck, mehr oder weniger. Ist natürlich trotzdem Arbeit, weil sie mich wahrscheinlich einiges machen lassen, zum Beispiel funken oder das Flight Management System eingeben, also den Flugplan, die Route und so weiter und so fort. Und bei dem zweiten Umlauf, also bei den Tag 3 bis 7, die dann zwar 2 Wochen später sind, aber dann sind, da fliege ich dann zum ersten Mal. Pass auf, beim ersten Umlauf ist es so, der erste Flug geht, glaube ich, nach Oslo. Schön. Und zurück nach Frankfurt und dann eine Übernachtung in Hannover. Und dann geht es wieder an dem zweiten Tag zurück nach Frankfurt und dann noch irgendwo hin und wieder zurück. Das habe ich aber vergessen, was das ist. Und das war es dann erstmal. Das ist quasi jetzt in meine Zuguckflüge, mehr gibt es nicht und dann geht's los. Ende Januar fliege ich zum ersten Mal selber wieder und da geht es natürlich gleich mit einem Tag los, wo es 5 Flüge gibt. Also, und auch noch völlig verrückte Flüge. Also Frankfurt-Straßburg und zurück, Frankfurt-Düsseldorf und zurück, das ist ja schon mal komplett bescheuert. Und dann Frankfurt-München.
Was hast du für ein Flugzeug? 20 Minuten?
Ja, 25, 30 eher. Ja.
Ich habe neulich gesehen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber den kürzesten kürzesten kommerziellen Flug der Welt. Hast du von dem schon mal gehört?
Ja. Es gibt 2 Minuten.
Ja.
Das ist, ich kann dir gerade nicht genau nennen, wo das ist, aber es ist so, wenn der Wind günstig steht, geht er 2 Minuten, sonst dauert er 5.
Ich meine, das ist in Wales. Gehst
quasi nur hoch und einmal irgendwo, wieder runter.
Also irgendwo England,
glaube ich. Auf eine Insel.
Ja.
Irgendwo auf eine Insel. Ja.
Und es ist wirklich witzig, weil der wird wie so eine Fähre im Prinzip benutzt und du fliegst halt wirklich, da, wenn der Wind gut steht, 2 Minuten von A nach B.
Ja, es sind ein paar Kilometer. Ja. Mhm. Allerdings ist es halt so, die Fähre dauert halt irgendwie Stunden, warum auch immer.
Ja, das ist bestimmt
an
der roughen See. Ja. Mobbelab. Herr Stett, ich habe
Gesundheit.
Zu Recherchezwecken den neuen Bach-Film gesehen.
Es gibt einen neuen Bach-Film.
Das ist ja völlig an dir vorbeigelaufen, oder wie?
Ja, es ist gibt wirklich völlig, ja.
Es gibt einen neuen Bach-Film, in dem David Striso Johann Sebastian Bach spielt, in dem der Thomaner Chor Leipzig auch vorkommt.
Spielte Thomanico Leipzig den Thomanico Leipzig?
Korrekt. Und singt dann dementsprechend natürlich auch. Und alles in allem, schauspielerisch finde ich ein sehr guter Film. Ich probiere mich jetzt hier einfach mal als Filmkritik. Schauspielerisch finde ich, ist es ein sehr guter Film. Alle beteiligten Personen spielen sehr gut. Ich versuche jetzt ja auch nichts zu spoilern. Was man sagen kann, das sagt ja der Titel, ist, es geht ums Weihnachtsoratorium und den Weg zur Aufführung desselben. Und so die Problemchen, die das so mit sich bringt. Ist das, also anders. Es ist ein schöner Film, ist auch ein Familienfilm, glaube ich, den kann man mit der Family mal gucken. Und der ist auch historisch einigermaßen adäquat, abgesehen davon, dass man natürlich das Leipzig von 1734 jetzt nicht so ohne weiteres in Leipzig drehen kann, weil von dem Leipzig von 1734 irgendwie genau noch die Thomaskirche steht, so ungefähr. Das heißt, die haben im Prinzip das ganze Geschehen nach Merseburg verlegt, dort in den Dom, und auf den Straßen sieht es halt noch ein bisschen mehr so nach 17., 18. Jahrhundert aus. Was für einen Leipziger irgendwie ein bisschen irritierend ist, weil wenn die dann in die Thomaskirche kommen und die Thomaskirche ist halt der Merseburger Dom, den man ja auch vielleicht schon mal besungen hat, dann fühlt sich das etwas seltsam an, wobei man dieses Vorgehen ja von Filmen kennt. Also es sei erinnert zum Beispiel ans Fliegende Klassenzimmer, wo sie den Eingang der Musikhochschule München für den Eingang des Internates, glaube ich, erklärt haben oder für den Eingang der Thomasschule, irgendwie so war das.
Sie haben den für den Eingang des Internats erklärt und dann die Thomasschule Leipzig verwendet als Internat.
Oder so rum war es, genau. Also auch irritiert, aber das ist ja jetzt nicht schlimm. Also es geht ja auch nicht darum, eine Doku zu drehen, eine zeithistorisch adäquate, sondern es geht schon darum, irgendwie zu unterhalten. Und das schafft der Film, finde ich. Mir persönlich reicht im Prinzip das Thema, also das Sujet, nicht aus, um anderthalb Stunden zu füllen. Weil im Prinzip, wie gesagt, ich versuche jetzt mal nicht zu spoilern, in den ersten 10 Minuten ist das Gesamtproblem des Films einigermaßen erklärt. Das ist ein bisschen vereinfacht dargestellt, das ist schon ein bisschen vielschichtiger, aber im Wesentlichen dreht sich alles darum. Und das macht ihn für meine Begriffe ein bisschen nicht langatmig, das ist das falsche Wort, aber ja, irgendwie vorhersehbar in dem, was passiert und damit halt nicht so spannend. So. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so hart, wie es sich anfühlt beim Sagen, aber der Film lohnt sich auf jeden Fall trotzdem. Er ist bloß aus, ich glaube, das ist der richtige Dreh. Aus heutiger Sicht, wenn man ihn vergleicht mit Filmen, die im Kino laufen, Filmen, die bei Netflix laufen, etc. Wir haben einfach ein unfassbar schnelles Tempo im Storytelling und in den Schnitten und in all dem. Und der Film, ich weiß nicht, ob es bewusst ist oder unbewusst, nimmt sich viel, viel mehr Zeit, um bestimmte Aspekte auszufüllen. Und das lässt ihn etwas langsam erscheinen. Lass mich so formulieren, das ist vielleicht die bessere Beschreibung. Nichtsdestotrotz, finde ich, ist historisch mit viel Liebe zum Detail gearbeitet worden, wenn man mal eben von den Drehplätzen absieht, die halt deswegen so sind, weil, wie schon gesagt. Ansonsten ist es, wie auch schon gesagt, eine schauspielerisch sehr, sehr gute Leistung von allen Beteiligten. Und in dem Sinne eine Empfehlung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts, die es mit dem Thomanico und mit Johann Sebastian Bach halten und natürlich auch für dich. So,
muss man herzlichen mal Dank. Dadurch, dass es eine Empfehlung ist, wäre es nett, wenn du den Titel des Films nochmal verrätst.
Der Film heißt Bach, ein Weihnachtswunder und kommt in der ARD-Mediathek.
Das ist eine extrem interessante Info. Sollte es dazu einen Link geben, freue ich mich, wenn du den in den Shownotes teilst.
Werde ich versuchen herauszufinden.
Falls es keinen Link gibt, dann einfach genau das, was du gerade gesagt hast, nochmal.
Jawohl.
Das wäre super.
Das war das Erste, worüber ich reden wollte. Das Zweite ist etwas tiefgreifender. Wenn du jetzt nicht irgendwas hast, was du gerne dazwischen noch schieben möchtest.
Nee, nicht zwingend. Also ich bin gespannt und ich freue mich auf deine Ausführung.
Sehr schön. Nein, ich habe von diversen Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise auch von uns zugetanen Journalistinnen und Journalisten Fragen bekommen, was ich zu dem Video von einem Tenorkollegen Mauro Peter sage. Ich glaube, den Namen kann ich sagen, weil er das Video öffentlich geteilt hat bei Instagram, der auch gut unterwegs ist, ich glaube jetzt zuletzt auch an der Semperoper gesungen hat, der sich dazu geäußert hat, dass er in Zukunft keine Zeitungskritiken mehr lesen wird, weil sie ihm etwas platt gesagt den Tag verderben, weil es auch nicht immer fair ist. Und da kam so die Frage auf, brauchst Kritik, wofür ist Kritik da, was kann Kritik, was sollte Kritik tun? Und das finde ich ist ein sehr spannendes Thema, weil das natürlich auch was ist, was mich in meinem Tun und Schaffen irgendwie beeinflusst und beschäftigt. Ich sehe es aber in vielen Aspekten anders als er. Also er, ich will jetzt nicht sagen, es wirkt irgendwie deplatziert, weil wenn ich mich dazu entscheide, keine Kritiken zu lesen, dann ist das eine Entscheidung, die ich treffe und das finde ich auch völlig okay. Aber ich sehe keinen Grund daraus, ein öffentliches Politikum zu machen, weil es ist so, dass die Kritik ein wesentlicher Bestandteil dieses Business ist, weil eine öffentliche Besprechung jedem hilft. Und da greift das alte Sprichwort Bad News are Good News. Also es gibt keine schlechte Werbung. Das bedeutet, solange du im öffentlichen Diskurs stattfindest, bist du auch für die Öffentlichkeit relevant. Dementsprechend alles immer unter dem Vorbehalt, dass es fair ist. Das ist natürlich bei der Stimme, die sehr persönlich ist, manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn Leute über die Stimme schreiben, die jetzt eben nicht vom Fach sind, sondern Leute eben über Stimme schreiben, wie sie sich vorstellen, wie es eigentlich sein müsste. Das macht es ein bisschen komplizierter, weil die Stimme einfach erstens sehr individuell ist, zweitens gehören bestimmte technische Aspekte zum Singen dazu, die man vielleicht gar nicht überblickt. Ganz banales Beispiel, einen hohen Ton zu singen, kann manchmal bedeuten, sich eine Hilfsbrücke nehmen zu müssen, um den Ton abzusichern, weil man eben leichten Schnupfen hat oder was weiß ich. Da kommt es dann gerne auch mal zu einem Kammersänger N vor einem N da. Ja, das sind Hilfsmittel, das macht man nicht unbedingt immer bewusst, aber die helfen einem eben, den Ton so anzusetzen und abzusichern, dass es eben keine gröberen technischen Fehler gibt. So. Das ist immer so Hintergrundwissen, das hast du unter Umständen einfach auch nicht, wenn du über Stimme schreibst. Und insofern verstehe ich das, dass einen das auch anfasst. Auf der anderen Seite sind wir als Künstler ja immer sehr gerne auch vorne mit dabei, gut Kritiken zu zitieren. Gut Kritiken helfen uns ja und ich finde, es ist nicht der Weg zu sagen, schlechte Kritiken dürfen nicht in die Zeitung oder generell Kritiken dürfen nicht in die Zeitung, weil wir sind in einem Subventionsgeschäft. Das bedeutet, viele Konzerte sind von öffentlichen Geldern bezuschusst, was für mich auch bedeutet, dass sie auch öffentlich besprochen werden dürfen müssen. Ist das ein Satz? Ja. Dementsprechend hat die Zeitung und eine unabhängige Tageszeitung der Stadt, die eben vielleicht ein Konzert mitfinanziert, umso mehr auch ein Recht darauf, sich eben das Konzert anzuhören und darüber zu berichten, finde ich. Und das sei hier kurz dazu gesagt, das ist halt meine Meinung. Und ich habe schon nicht so brillante Kritiken gelesen, ich halte es aber dann so, dass ich versuche, wenn ich es wirklich nicht verstehe, mit dem Kritiker Kontakt aufzunehmen. Auch das habe ich schon ein, zwei Mal sehr erfolgreich gemacht. Und zwar jetzt nicht im Sinne von, was fällt dir ein, sondern im Sinne von, pass auf, ich würde mich gern verbessern. Ich nehme deine Kritik ernst. Wie hast du das gemeint? Ich verstehe das nicht. Oder wie bist du dazu gekommen, das so zu schreiben? Was ist der Eindruck? Und dann kann ich ja immer noch entscheiden, wie gehe ich mit der jeweiligen Antwort um. Grundsätzlich ist es aber so, dass Kritik wichtig ist und notwendig ist. Und das sagt er auch in seinem Video. Aber es ist eben auch notwendig, wenn ich in der Öffentlichkeit stattfinden will und nichts anderes ist der Drang, Sänger zu sein. Ich möchte auf einer Bühne stehen, ich möchte auf einer Bühne öffentlich singen, muss ich den Leuten auch zugestehen, ihre Meinung mit anderen zu teilen. Und das passiert entweder im Zuschauerraum, wo der eine Zuschauer zum anderen sagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Das passiert aber eben auch in einem Medium, wo dann eben Kritiken veröffentlicht werden. Und wie gesagt, die Leute, die sich darüber beschweren, nehmen auf der anderen Seite aber eben auch dankbar gute Kritiken hin und zitieren die auf ihren Websites oder an anderen Stellen. Insofern finde ich die Kritik an der Kritik ziemlich überzogen. Wie gesagt, es muss immer alles im fairen Rahmen ablaufen und persönliche Angriffe haben überhaupt nicht stattzufinden in der Öffentlichkeit. Das sei auch nochmal klar gesagt. Prinzipiell kann das jeder halten, wie er will. Es darf jeder Kritiken lesen oder Kritiken nicht lesen. Ich finde es aber nicht nötig, beziehungsweise beinahe unangebracht, das mit der Öffentlichkeit zu teilen. Weil nur weil ich Kritiken nicht mehr lese, muss ich ja jetzt nicht pauschal alle Kritiker durch den Dreck ziehen, weil es gibt ja doch den einen oder anderen, der eben sich Gedanken macht, der recherchiert, der auch von der Materie kommt. Joachim Kaiser sei da zum Beispiel erwähnt, der leider nicht mehr lebt, aber der eine Ahnung von Musik hatte, wie sie manche Musiker selber nicht hatten, und auch darüber schreiben konnte in dem Stil. Und wenn so jemand sagt, das, was du machst, ist nicht gut, dann ist halt die erste Frage nicht, was fällt ihm ein, sondern dann sollte die erste Frage sein, wie kommt er dazu? Ist meine Meinung.
Ist interessant, diese Meinung zu hören. Ich kenne die andere Meinung noch nicht, aber ich kenne andere, die so denken. Erstens, ich kenne noch eine Person, die Kritiken nicht liest oder las. Relativ prominente Dirigentin Leipzig. Ja, das ist aber auch so, dass er das, es handelt sich um Herrn Biller, das kann man jetzt, also eigentlich, wie gesagt, hast du gesagt, hat in der Öffentlichkeit nichts verloren. Es ist in dem Sinn aber so, dass er das selber nicht verbreitet und er es aber auch nicht zurückhält, weil ihm das eh scheißegal war. Er hat sie trotzdem manchmal gelesen, aber sich in der Regel nur darüber geärgert, selbst wenn sie gut waren. Ich kann mich da an eine Situation erinnern, wo ich an dem schwarzen Brett stand und sie las und ihm eine Frage dazu stellte und er hat gesagt, ich lese sie nicht. Das hat aber mehr den Hintergrund gehabt, dass er sich mit anderen Dingen und mit dem Nächsten beschäftigt hat. Und das auch, man muss auch sagen, dass er den Kritiker kannte und wusste, dass er eine andere Meinung als er vertritt, musikalisch gesehen. Und auch für die Entwicklung des Werkes und des Chores. Und er also wusste, dass die schon so ausfallen wird, bevor es überhaupt stattgefunden hat. Ich wollte noch mal betonen, es ist natürlich in Ordnung, das nicht zu tun. Aber man sollte es eben nicht auf andere übertragen. Keiner darf es tun. So. Oder haltet euer Maul. Mehr heißt es ja eigentlich nicht, oder?
Das war gar nicht, glaube ich, der Aufhänger. Der Aufhänger für mich war so ein bisschen, er schildert es so, und das versaut ihm dann manchmal den ganzen Tag und so, wo ich mir aber denke, na gut, aber es hat ja keiner gezwungen, auf die Bühne zu gehen. Es ist deine freie Entscheidung und du findest in einem Business statt, was halt Öffentlichkeit provoziert. Und zwar im Zuschauerraum und eben auch in der Besprechung. Und wie gesagt, wir sind im Subventionsbusiness. Das heißt, die Leute, die Steuerzahler haben auch ein Recht zu erfahren, im Grunde, wie es auch einem subjektiven Kritiker gefallen hat. Und Kritik kann nie objektiv sein. Kritik ist immer subjektiv und vom Individuum abhängig, ob mir was gefällt oder nicht. Und natürlich kann ich versuchen, so objektiv wie möglich zu schreiben, aber letztendlich ist es ja trotzdem immer Meinung. Und das muss ich auch als Künstler anerkennen können und das muss ich den Leuten auch zugestehen, dass ihnen eine Meinung zusteht. Und wenn ihm was nicht gefällt oder ihr Kritiker oder Kritikerin, dann darf der das natürlich auch sagen. Und ich finde, das hat sowas vom sensiblen Künstler, der bloß mit guten Nachrichten nur versorgt werden will, wenn er sagt, alles was schlecht ist, lese ich nicht. Und ich verstehe total, was er sagt, den Aspekt in dem Reel. Es ist immer entweder Weltklasse oder Kreisklasse, so nach dem Motto. Aber wenn ich das weiß, dass beides nicht stimmt, dann kann ich mir das doch auch selber ausrechnen und mir das arithmetische Mittel bilden. Und es ist so, das gebe ich auch zu, dass wenn du, keine Ahnung, Video machst oder was weiß ich, und da kommen 100 gute Kommentare, dass dich der eine schlechte ärgert. Das ist so, ja. Aber da muss ich doch mit umgehen lernen. Es nützt doch nichts, die Augen zuzumachen und nach Vogel-Strauß-Perspektive den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, wenn ich es mir nicht angucke, dann ist es nicht da. Das stimmt ja nicht.
Ja, genau, ich will meinen zweiten Punkt los an der Stelle, und zwar, dass du quasi jetzt gesagt hast, dass das nur eine Künstlersache ist. Ist nicht so. Es ist nicht nur eine Künstlersache. Vielleicht hast du es ja auch gesehen, Felix Lobrecht hat dazu neulich was gesagt, was ich interessant finde, und zwar, dass so ungefähr ab Corona man da hinging, dass man anders diskutiert. Es gibt quasi in der Regel, darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen, es gibt sehr, sehr viel Schwarz und Weiß. Und ich gehöre auch nicht zu denen, haben wir jetzt gerade am Anfang gemerkt, wo es ums Weihnachtsessen ging, die alles richtig machen. Aber auch aus Überzeugung nicht alles richtig machen. Ich mache nicht mit Absicht Dinge falsch, aber ich sehe es nicht hundertprozentig so, wie die öffentliche Meinung es aktuell sieht. Oder wie man sich's wünscht, dass es zu sehen ist. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn wir zu Weihnachten kein Fleisch essen. Ja. Es ist aber trotzdem so, dass ich Teil dieser ganzen Sache etwas anders sehe. Und es ist ja schön, dass du mich nicht dafür verurteilst. Es ist allerdings so, dass im öffentlichen Diskurs immer mehr in diese Richtung geht, Dinge zu verurteilen und schwarz und weiß zu sehen. Und wenn man eine andere Ansicht hat, die sehr interessant sein kann, das hat jetzt nichts mit dem Vegetarismus oder so zu tun, sondern wenn es jetzt um wirklich mehr geht, auch politische Sachen, dass man dann sofort als das Extrem der anderen Seite gesehen wird, auch wenn man es gar nicht ist. Man hat einfach nur eine andere interessante Ansicht, über die man doch mal reden könnte. Ja,
also ja, wenn es auch um Weltpolitik, also, und Außenpolitik und solche ganzen Dinge Kritik, geht. Wenn dich eine Kritik so anfasst, dann versuch nicht eine öffentliche Schlammschlacht draus zu machen und zu sagen, was fällt ihm ein, sondern dann kontaktiere doch den Kritiker und frag du, was das Problem so. Und dann, wenn es ein vernünftiger Mensch ist, und das ist mir, wie gesagt, auch zweimal passiert, dann wird er dir darauf eine Antwort geben. Und dann kannst du immer noch sagen, kann ich so unterschreiben? Oder vielleicht kann er sich dann auch anders verständlich machen. Oder du sagst halt, ich teile die Meinung nicht, und das ist doch auch okay. Am Ende ist es die Frage, wie gehe ich mit Kritik um? Und ich finde es halt, also für mich mutet das etwas kindisch an, zu sagen, ich verschließe mich der Kritik von außen komplett, indem ich die Kritiken quasi boykottiere. Weil auch der sozusagen die Wahrnehmung von außen dich ja als Künstler besser machen kann.
Absolut.
Das muss ja nicht, nur weil geschrieben wird, das war schlecht, heißt das ja nicht, dass alles schlecht war. Weißt du? Also es gibt ja trotzdem immer Aspekte, die gut sind, aber es ist halt schwierig, in einem Artikel mit, keine Ahnung, 1000 Zeichen oder was, dann erst eine Liste zu machen, was alles gut war, bevor du mit der Sache um die Ecke kommst, die halt nicht so gut war. Jetzt auf eine Rolle bezogen. Natürlich ist es schon schön, wenn vorher auch mal steht, ob was nett war in dem Konzert. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also kannst es nicht jeden Ton loben, der funktioniert hat, nur um dann einen Ton kritisieren zu dürfen. Dafür reicht der Platz ja vorne und hinten nicht. Und ich finde, wie gesagt, wenn du dich entscheidest, in die Öffentlichkeit zu gehen, und dazu zwingt einen niemand, ja, es zwingt einen niemand auf die Bühne, das ist eine persönliche Entscheidung, dann musst du es auch aushalten, wenn Leute das, was du machst, nicht gut finden oder nicht so gut finden. Es ist, wie ich auch schon gesagt habe, es ist eine Frage des Tones. Also es geht dann nicht darum, jemanden öffentlich zu demontieren. Das gehört sich nicht und das, finde ich, muss man auch ansprechen dürfen. Ich finde aber, dann ist der richtige oder der wäre der richtige Weg, der Redaktion zu schreiben und zu sagen, das liest sich wie ein persönlicher Angriff. Vielleicht können Sie mit Ihrem Kommentator oder Kollegen nochmal reden, dass das in Zukunft nicht wieder vorkommt. Kritik okay, aber nicht persönlich. So, das finde ich völlig legitim. Aber deswegen zu sagen, ich boykottiere pauschal Kritiken, finde ich nicht richtig. Weil, wie gesagt, und das ist halt für mich ein bisschen die Kehrseite der Medaille, es ja auch dankbar angenommen wird und von Agenturen und Marketing zitiert wird, wenn es gute Kritiken gibt. Und wenn ich die guten Kritiken nehmen will oder in Anspruch nehmen will, dann darf ich mich auch den schlechten nicht verschließen. Das ist ganz einfach. Das ist ungefähr so wie zu sagen, ich entscheide mich nur für die guten Angebote in meinem Job und die, ich sag mal, nicht so attraktiven lasse ich einfach liegen. Das funktioniert in keinem Beruf. Es gibt auch immer Dinge, die ich in Kauf nehmen muss, die vielleicht nicht so brillant sind, die aber einfach dazugehören. Und das ist für mich bei den Kritiken genauso.
Ganz genau. Ich möchte nur noch eine Sache betonen, wie gesagt, dieses öffentliche Pauschalisieren ist nicht nur in der Musik ein Problem.
Ja, da hast du
recht. Es ist grundsätzlich eine Sache, von der man sich so langsam wieder entfernen sollte. Sie ist stärker geworden. Es gab sie schon immer, aber sie ist stärker geworden. Wir könnten jetzt hier noch Stunden darüber reden. Ich würde aber sagen, da du so langsam los musst,
ja,
versuch mal den Sack zuzumachen, weil ansonsten
dauert
es A, ganz lange, bis wir das hochladen und B, wird die Zeit dafür immer knapper.
Ich mache den Sack zu, indem ich noch einen Satz dazu sage, weil du sagst, der öffentliche Diskurs ist schwieriger geworden, da hast du recht.
Und also pauschalisierender.
So. Es ist mehr schwarz und weiß. Und das ist ein ganz großes Problem von polarisierenden Medien und von polemisierenden Medien, weil natürlich sich schlechte Nachrichten deutlich und große Eklats und Skandale besser klicken.
Kurze Frage. Polarisierende?
Nein, polarisierend, weißt du, von Polarstern. Sich natürlich deutlich besser klicken als Nachrichten von wegen, alles ist gut, gestern wurde ein Babyziege bei Herrn Stett geboren. Das ist zwar süß, aber am Ende klicken die Skandale eben leider mehr. Und ich finde, wir müssen da halt aufpassen, dass wir uns eben davon nicht im Diskurs beeinflussen lassen, dass Medien immer mehr nach Klickzahlen gucken müssen, weil sie einfach auch aufs Geld kommen sollen. Das sollte uns immer bewusst sein, ne? Wenn wir Medien konsumieren. Die müssen die Klicks generieren, weil das ist das, was ihnen am Ende Werbedeals und viel Geld einbringt. Das heißt,
Ist bei Zeitungen auch so.
ja, naja, unbedingt, also vor allem bei Zeitungen.
Ja, also Medien halt, genau.
Man muss das halt immer, man muss auch wissen, wie man Medien liest.
Ja,
So, vielleicht
genau.
das als letzten Satz dazu. Dann, Herr Stett, hoffe ich, du hast noch einen lyrischen Erguss für uns vorbereitet.
Das habe ich tatsächlich gemacht. Also ich rechne mit folgender Sache zu der heutigen Folge, dass wir mehr als eine Zuschrift bekommen und das wünsche ich mir auch.
Ja, gern.
Dass wir überhaupt welche bekommen, erstens, und zweitens teilt die Meinung dazu. Und zwar genau deshalb, weil wir eben nicht wollen, dass es Schwarz und Weiß gibt, sondern interessiert daran sind, wie Leute, die uns zuhören, auch finden, wie wir darüber sprechen. Das interessiert mich vor allem. Nicht nur, wie wir es sehen, sondern wie wir darüber auch sprechen. Wie gefällt euch das? Findet ihr das blöd?
Ja.
Findet ihr es nicht blöd? Wünscht ihr euch das anders oder findet ihr es genau richtig?
So ist es. Also kleine Feedback-Runde am Ende
Ja.
des Jahres.
Bitte.
Ich wünsche euch noch einen schönen dritten Advent. Lass mich kurz das noch
Ja.
sagen. Meine Empfehlung der Woche ist ein Buch von Ulrike Hermann. Heißt Der Sieg des Kapitals. Da geht es im Grunde darum, warum der Kapitalismus nicht nur schlecht ist, warum aber auch der Kapitalismus schlechte Seiten hat. Ist ein sehr spannendes Buch, gerade wenn man mal verstehen möchte, wie eigentlich eine Marktwirtschaft und ein Staat funktioniert, besonders im Hinblick auf die jetzt gerade geplatzte Ampelkoalition, sehr interessant, wo es darum geht, ist Schuldenbremse eigentlich ein sinnvolles Instrument oder nicht. Also, wen sowas interessiert, dringende Leseempfehlung, sehr gutes Buch. Jetzt, Herr Stett, kommst du? Ich würde sagen, wir machen dann Weihnachtsferien erstmal eine Runde.
Ich hätte fast gesagt, einen vierten Advent nehmen wir noch mit, aber das besprechen wir später. Ihr werdet es erfahren.
So machen wir es.
Ja, okay, ihr werdet es erfahren über Instagram oder ähnliche
Jawohl.
Kanäle. Wenn einfach nächste Woche nicht da ist, wisst ihr, dass wir es nicht gemacht haben. So, ebenfalls eine schöne Woche. Den Bach-Film bitte nicht vergessen.
Jawohl.
Und es gibt heute wieder einen literarischen Erguss. Sollten wir nächste Woche nochmal einen machen, eine Folge, dann wird es nochmal einen aus diesem Buch geben, ansonsten wird es im nächsten Jahr einen anderen Erguss geben. Herr Polos hatte da ja auch Geschenke bekommen, die sich dafür gut eignen.
Ja.
Also, Wiglaf Droste, was habe ich dir nur getan? Gedichtband Kunstmann Verlag. Seite 113. Zucht und Flucht. Wäre, hätte, könnte, müsste. Das ist nicht die wahre Welt. Sein und haben können muss man. So lernt man's in Bielefeld. Weil ich's aber nicht erlernte, sah ich, dass ich mich entfernte in die Welt, die schön besternte. In diesem Sinne,
Spitze.
weiter so.